Bevor es losgeht mit dieser Folge, noch ein Hinweis in eigener Sache. Gemeinsam mit Anne Engelshove, die du in Folge 51 des Bildungsfrauen-Podcasts kennenlernen kannst, habe ich die Führungswerkstatt Bildung und Soziales ins Leben gerufen. Hier kannst du deine Kompetenzen als Führungskraft weiterentwickeln. Mit inspirierenden Impulsen, einem geschützten digitalen Lernraum, Teilnehmenden aus dem gesamten deutschsprachigen Raum und Einzelcoachings. Neugierig geworden? Dann schau gern vorbei auf führungswerkstatt-bildung-soziales.de. So, und nun geht's weiter mit dem Podcast. Bildungsfrauen, der Podcast für alle, die mehr über Frauen im Bildungsbereich wissen wollen. Mein Name ist Sabine Bertram und ich bin Bildungsfrau aus Leidenschaft. Der Bildungsbereich ist riesig und in meinem Podcast öffne ich Türen in unterschiedliche pädagogische Berufsfelder und zeige, wie vielfältig Bildungsarbeit ist. Dazu spreche ich mit inspirierenden Bildungsgestalterinnen, die sich an unterschiedlichen Stellen im Kosmos des lebenslangen Lernens bewegen. Was sie alle verbindet? Ihre Begeisterung für Bildung. Mehr erfährst du unter www.bildungsfrauen.de. Dort kannst du auch meinen Newsletter abonnieren. Und jetzt wünsche ich dir viel Spaß.
Uns hat tatsächlich in den ersten Jahren eher irritiert, dass, ich sag jetzt mal, Erwachsene oder eben auch Überlebende und Angehörige mit viel weniger Angst diese App in die Hand genommen haben. Also und Jugendliche irgendwie eher so Berührungspunkte hatten, weil ich glaube, da nochmal stärker war von, was erwartet mich da eigentlich jetzt, wenn ich mich mit so einem digitalen Tool auseinandersetzen soll und inwieweit habe ich dann auch noch Einfluss darauf, was mir dann eigentlich gerade als Wissen begegnet oder als Ebene der Reflexion oder der Ebene erstmal der Konfrontation, muss man ja auch sagen.
Diese Folge ist insofern ein Novum, als dass ich zum zweiten Mal mit einer Bildungsfrau spreche, nämlich mit Katrin Unger, stellvertretende Leiterin der Gedenkstätte Bergen-Belsen und dort zugleich verantwortlich für den Bereich Bildung und Begegnung. Denn nach unserem ersten Gespräch im Sommer 2024 hatte ich noch viele weitere Fragen im Kopf. Und insbesondere nach dem Turbo-Wahlkampf der sich zuspitzenden Weltlage und den immer sichtbarer werdenden Differenzen innerhalb unserer Gesellschaft hatte ich ein großes Bedürfnis, noch einmal mit ihr zu sprechen und auszuloten, welche Rolle Gedenkstättenarbeit aktuell spielen kann, wie Digitalisierung hier hilft und wie Räume für Heterogenität und Verbindung geschaffen werden. Viel Spaß mit unserem Gespräch. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Bildungsfrauen-Podcasts. Und so wie ich euch das im August 2024 versprochen habe, gibt es heute die erste Folgeaufnahme mit einer Bildungsfrau, nämlich mit Katrin Unger. Und ich bin tatsächlich vor Ort in Bergen-Belsen in der Gedenkstätte und freue mich sehr, Katrin, dass wir uns endlich live und in Farbe sehen. Schön, dass ich dich besuchen darf heute.
Ja, hallo liebe Sabine, das freut mich auch, dass es jetzt nach mehreren Anläufen endlich geklappt hat und wir hier sitzen. Genau, wie schön.
Ja, mein Hintergrund ist ja tatsächlich der, dass ich einfach finde, dass Gedenkstättenarbeit und die Themen, die damit zusammenhängen, unheimlich wichtig sind in der heutigen Zeit, dass das auch sehr komplex ist, dass es ja auch sehr schwere Themen sind und dass es eben auch sehr politische Themen sind. Und ich finde eben, dass ich meine Bühne auch nutzen darf, diese Themen auch ja auf die Bühne zu heben und einen Raum zu schaffen, um auch darüber zu sprechen. Und wir sind ja bei unserem letzten Gespräch, also da waren so viele Themenstränge, dass ich gedacht habe, oh, da muss eigentlich noch was folgen, weil eigentlich würde ich bei vielen Aspekten noch mal gerne tiefer einsteigen. Und das Erste, was mir heute aufgefallen ist, da haben wir gerade im Vorgespräch auch schon so ein bisschen drüber gesprochen. Also das Erste, im Auto sehe ich schon mein Balken von Netz und Digitalisierung sozusagen schwindet. Also wenn man hier in Bergen-Belsen ist, ist man eigentlich so ein bisschen abgeschottet rein vom Netz her. Telefonieren und so ist schwierig. Internet, mobiles Internet ist eigentlich weg oder kaum vorhanden. So. Und dann parkte ich das Auto und stieg aus. Und das Erste, was ich hörte, waren Gewehrsalven, weil Bergen-Belsen befindet sich in der Heide. Und es ist ein riesiger Truppenübungsplatz hier ums Eck. Und ich habe mich so beklemmt gefühlt, weil ich gedacht habe, oh, jetzt fahre ich an diesen historischen Ort, bin hier wirklich im Nirgendwo und abgeschnitten Und dann höre ich auch noch Gewehrsalven. Also das war schon echt eine ganz schön krasse Atmosphäre, so beim Ankommen, muss ich ja sagen. Wie ist es für dich, hier zu arbeiten und auch diese akustische Umgebung zu haben?
Heute ist es Alltag für mich und ich zucke auch eigentlich nur noch sehr, sehr selten zusammen, je nachdem tatsächlich, was es für ungewohnte Geräusche sind, die vom Truppenübungsplatz kommen. Ich kann mich noch sehr genau erinnern, als ich hier im November 2009 angefangen habe, dass ich manchmal das Gefühl hatte, die Scheiben in meinem Büro klirren und mein Schreibtisch hüpft kurz, je nachdem, wie das war. Und ich brauchte tatsächlich, es brauchte einige Zeit, um sich daran zu gewöhnen, was da zu hören ist und für sich auch in den historischen Kontext zu setzen, dass es eben auch Geräusche sind, die Überlebende damals oder Überlebende damals gehört haben. Die sagen nämlich heute noch, es irritiert sie gar nicht. Wenn sie hier sind und sie hören das, dann ist das die Situation, die sie im Prinzip damals gedeutet haben auf Kriegsgeschehen um sie drumherum und eben auch die Geräusche ein Stück weit sind, die die Zeit der Befreiung charakterisieren. Also von dem her kann ich das historisch an die Stelle verorten. Wenn ich auf mich blicke oder auch auf meine Kolleginnen oder auch auf unsere Besucherinnen, da kommen ganz viele Fragen von, was ist das denn hier? Und ist das nicht dem Ort auch ungebührlich gegenüber, dass wir heute hier in der Nähe des historischen Lagerareals genau diese Geräusche hören? Und wie gehen wir dann damit um? Ich habe ja eben auch angedeutet, die Geräuschkulisse ist gerade sehr intensiv, weil sehr viel geübt wird auf dem Truppenübungsplatz. Und gleichzeitig freue ich mich über eine große Sensibilität der Verantwortlichen bei der Bundeswehr, die eben sagen, ja, natürlich, bei Gedenkfeiern stellen wir den Geschützlärm ein und da gucken wir auch drauf, dass keine Hubschrauber fliegen und, und. Aber es ist schon was, was einem gerade in den aktuellen Zeiten noch mal mehr vergegenwärtigt, inwieweit es eben nicht nur ein Truppenübungsplatz ist, um Armeen fit zu halten. Und wir haben hier Armeen schon gehabt aus Indonesien und Philippinen und aus allen verschiedenen Ländern Europas und, sondern dass es halt heute tatsächlich darum geht, auch in dem, was wir sonst in den Nachrichten hören, als kriegstüchtig und verteidigungsfähig im Prinzip genau das auch zu vermuten ist, dass genau das geübt wird, was wir hier auch an akustischen Signalen dann hier vernehmen müssen.
Ja, wir haben beim letzten Mal auch darüber gesprochen, dass das Areal ja neben dem Dokumentationszentrum eigentlich sehr leer ist. Es ist ja viel Freifläche, wo man gar nicht auf den ersten Blick sehen kann, was ist da eigentlich passiert. Wenn man jetzt diese akustische Untermalung hat, dann wird natürlich deutlich, okay, hier kann auch einfach was weggebombt worden sein. So, also, ne, das sind so die Bilder, die mir dann kommen. Aber du hast beim letzten Mal nämlich erzählt, und das finde ich eben spannend, dass ihr die Digitalisierung auch nutzt, um dieses Areal zumindest digital wieder mit Gebäuden zu füllen und erlebbar zu machen, was eigentlich passiert ist, wie das ausgesehen hat. Ja, wie das vielleicht auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten ausgesehen hat. Und da sind wir gar nicht so tiefer eingestiegen, aber da würde ich halt gerne mal wieder anschließen. Wie habt ihr euch als Gedenkstätte auf den Weg der Digitalisierung gemacht und wie nutzt ihr das auch heute?
Spannende Frage. Ich versuche es mal in großen Schritten oder vielleicht mit einigen Highlights zu dem, was wir gemacht haben. Du hast gerade unsere digitale Gelände-App angesprochen, die wir angefangen haben, so ab 2010 ungefähr zu entwickeln. Initiator oder möglich gemacht hat es damals ein Enkel eines hier verstorbenen Mannes aus den Niederlanden, der selber an den Ort kam als Angehöriger und gesagt hat, ich verstehe den Ort gar nicht. Ich stehe da im Gelände, um mich drumherum ist Wiese, Feld und Flur und ich würde doch aber gerne verstehen, was hier wo war. Und Paul Verschure, Professor für Neurowissenschaften an der Uni in Barcelona, hat dann gesagt, ich würde euch gerne mal mitnehmen auf den Weg dessen, zu zeigen, was Menschen brauchen, um Orientierung zu finden und eben dann auch historisches Wissen besser verstehen zu können und dann auch gerne Fragen zu Gegenwarts Relevanzen beantworten zu können. Und so haben wir uns auf den Weg gemacht in einem kleinen Team in der Gedenkstätte und in sehr auch schwieriger Auseinandersetzung intern tatsächlich zu sagen, was könnten denn Wege sein, unser Lagergelände im Prinzip für Besucherinnen zugänglicher zu machen? Und wir haben viele computergestützte Modelle uns angeguckt. Wir haben mit Augmented und Virtual Reality gearbeitet, um tatsächlich auch erstmal rauszufinden, was macht das denn, wenn wir uns das angucken? Was verändert denn unseren Blick mit all dem historischen Wissen? das wir haben, wenn wir dann aufs Gelände gehen und auf einmal ein Tablet in der Hand haben und sagen, ach, guck mal, so war das hier, so verhielten sich Gebäude zueinander und es wirkte ganz anders, als wir uns auf Modellen oder auch auf Lageplänen angeguckt haben. Und das war für uns im Prinzip der Moment zu sagen, ja, wir sehen darin einen Mehrwert, das, was wir an historischem Wissen haben, abzubilden. Und auch mit dem zu verbinden, was wir zum Beispiel aus lebensgeschichtlichen Interviews von Überlebenden hier hören oder das, was wir auf Zeichnungen von ehemaligen Häftlingen uns angucken können, die Situationen beschrieben haben oder auch konkrete Orte beschrieben haben oder Situationen aus ihrem Häftlingsalltag beschrieben haben oder auch das, was wir in autobiografischen Aufzeichnungen finden und wollten im Prinzip dem Prinzip folgen, zu sagen, das, was wir über den Ort wissen, auch wieder an den historischen Ort zurückzubringen. Und so haben wir diese Gelände-App entwickelt und diese kontextualisiert mit historischem Quellenmaterial und Audios und, und. Und das war für uns tatsächlich einerseits große Aha-Momente, weil wir auf einmal mit Überlebenden im Gelände standen, die sagen, ach, hier war das. Wir haben mit vielen Überlebenden, die uns Geschichten erzählt haben aus ihrer damaligen Häftlingszeit, und immer gesagt, ja, aber und dann sah das so und so und so und so aus und das muss doch da und da gewesen sein und an der Seite war dann noch ein Fenster und wenn ich mich umgedreht habe, war doch dieses und jenes zu sehen, aber selbst die Überlebenden, die hier jahrelang malträtiert wurden, im Prinzip in dem Gelände, so wie es sich heute zeigt, eigentlich keinerlei Orientierung mehr hatten, eben weil diese Orientierungspunkte nicht mehr so da gewesen sind, dass sie sich daran erinnern konnten. Und das waren tatsächlich sehr spannende Momente, weil die Überlebenden sich da auch sehr stark gesehen haben im Sinne von, wir sind interessiert daran, noch stärker auch den jetzigen Generationen deutlich zu machen, was hier passiert ist. Also neben den Aha-Momenten, die sie für sich selbst hatten, tatsächlich auch gesehen zu haben, ja, ihr wollt, dass die Geschichte auch nicht verschwindet, im wahrsten Sinne des Wortes und eben auch in so visuellen Zeichen nicht verschwindet. Und wir haben auch in den ersten Pilotprojekten, die wir dann mit Besucherinnen oder auch mit angemeldeten Gruppen aus Schulen oder Jugendgruppen oder so gemacht haben, gesehen, dass sich die Art und Weise, mit dem Gelände auseinanderzusetzen, verändert hat. Wir haben die Teilnehmenden dann in kleinen Gruppen ins Gelände geschickt und gesagt, nehmt das Tablet mit und guckt, wo ihr euch orientiert und wo ihr, wenn ihr Punkte markiert und findet, wo ihr Ausschnitte aus einem Interview findet oder eine Zeichnung findet, guckt mal, was das mit euch macht. Und die Fragen und die Intensität der Auseinandersetzung hat auf einmal eine ganz andere Wirkung entfaltet. Es kamen viel mehr Momente zurück zu sagen, ah, ich finde zumindest einzelne Punkte im Gelände, wo ich mich selber als Person, die dieses Tablet in der Hand hat, eine Orientierung finde, wie bauliche Strukturen damals waren. Und ich verknüpfe es, wenn ich von Renata Lacœur oder von Louis Ascher etwas im Gelände sehe, mit der Person, die das geschrieben oder bei Louis Ascher zum Beispiel gezeichnet hat. Und dann sehe ich auf einmal, ach so, das meint das Schuhkommando. Was war gerade das Schuhkommando? Ach, das war die Arbeit oder eine der Arbeiten, die die Häftlinge hier im Lager machen mussten. Und es war viel leichter, mit den Teilnehmenden ins Gespräch zu kommen und viel weiter, auch schneller dialogischer zu werden, weil wir sie auch in die Lage versetzt haben, sich selber erstmal das Gelände so ein Stück weit zu vergegenwärtigen. Wir gehen ja sehr viel auch mit Fragen einher von, geht mal ins Gelände und guckt mal, was ihr findet. Und das ist in Bergen-Belsen gar nicht so einfach. Ich kann zwar viel finden, wenn ich gelernt habe oder geschult bin, Dinge zu sehen und zu entwickeln und zu entdecken. Aber dieser Weg, den ich brauche, so geschult zu sein, der ist halt einfach sehr lang. Und die Tablet-App hat für uns den Weg verkürzt, zu sagen, genau, wo können wir das, was wir an wissenschaftlich aufbereitetem Wissen haben, im Prinzip unseren Besucherinnen anders zugänglich machen, wenn sie diese Tablet-App selber in die Hand nehmen und im Prinzip geleiteter und auch interessensgeleiteter mit den Themen im Gelände unterwegs sein können.
Und wie genau funktioniert die App? Gibt es da bestimmte Unterprogramme oder Führungen drauf? Oder ist das so, dass es irgendwie einen bestimmten, ich sag mal, Suchauftrag gibt, ähnlich wie bei so einem Geocaching, dass man bestimmte Punkte finden muss? Also wie muss ich mir das vorstellen? Ich habe es ja jetzt noch nicht in der Hand gehabt, tatsächlich.
Also wir haben drei Zeitfenster dahinterlegt in der App. Einmal der gegenwärtige, einmal der zur Befreiung und einmal aus dem September 44. Das hat schlicht und ergreifend was damit zu tun, wo wir gesicherte Daten haben, auch über die Struktur oder über die Nutzungsstruktur des Geländes. Und diese App arbeitet grundsätzlich georeferenziert, also sprich, ich bin im Gelände und wenn ich die App anmache, dann lokalisiert die App, wo ich im Gelände bin und zeigt mir in dem Umfeld, je nachdem in welchem Modus ich bin, ob im Augmented oder Reality-Modus, zeigt mir tatsächlich Quellen, die ich da mir angucken kann. Und dann kann ich im Prinzip da drauf gucken, dann werde ich manchmal noch geleitet zu sagen, nimm diese oder jene Position ein. Und ich bekomme im Prinzip an dem Ort, wo ich stehe, zum Beispiel am ehemaligen, an der ehemaligen Küchenbaracke, bekomme ich Informationen über die Küchenbaracke, historische Fotos zum Teil oder auch hinterlegt Beschreibungen aus Tagebüchern, wo es um die Situation zum Beispiel an der Küche ging oder um die Verpflegungssituation der Häftlinge oder. Und ich kann im Prinzip weitergehen. Ich kann auch eine Karte einschalten, wo ich sehe, wo Quellen hinterlegt sind und kann mir im Prinzip Themen geleitet, auch ausgewählt nach tatsächlich Themen oder auch ganz offen und frei mich im Gelände umgucken und sagen, ach, was war denn hier und da? Und kann das sowohl sehr, ich sage jetzt mal, nach dem Zufallsprinzip machen, kann aber gleichzeitig auch sagen, oh, mich interessiert jetzt dieses oder jenes Thema oder diese oder jene Zeitschicht umso mehr. Und da arbeite ich dann zu.
Also in der Vorbereitung auf dem Weg hierhin habe ich halt auch überlegt, dass ihr sicherlich jüngere Zielgruppen, die natürlich ganz anders digital sozialisiert sind, da auch noch mal ganz anders ansprechen können, weil ich sage mal, die Jugendlichen heute, die sind es ja sowieso gewohnt, dass irgendwas auf dem Bildschirm aufploppt und irgendwas passiert. Und interessant fand ich, als du gerade erzählt hast, dass eben auch Überlebende, die ja ganz anders sozialisiert sind und viel weiter weg sind eigentlich von Digitalisierung oder von so einer digitalen Normalität, dass das für die genauso gewinnbringend und vertiefend ist. Also merkt ihr da Unterschiede zwischen den einzelnen Altersgruppen oder ist es eigentlich universell, dass die App die Wirkung sozusagen nochmal erhöhen kann, steigern kann?
Ich glaube, die Wirkung wird bei unterschiedlichen Altersgruppen aus oder angeregt oder ist auch da. Uns hat tatsächlich in den ersten Jahren eher irritiert, dass, ich sage jetzt mal, Erwachsene oder eben auch Überlebende und Angehörige mit viel weniger Angst diese App in die Hand genommen haben. Also und Jugendliche irgendwie eher so Berührungspunkte hatten, weil ich glaube, da noch mal stärker war von, was erwartet mich da eigentlich jetzt, wenn ich mich mit so einem digitalen Tool auseinandersetzen soll und inwieweit habe ich dann auch noch Einfluss darauf, was mir dann eigentlich gerade als Wissen begegnet oder als Ebene der Reflexion oder der Ebene erstmal der Konfrontation, muss man ja auch sagen. So dass Jugendliche tatsächlich, ich will jetzt nicht sagen, gefremdelt haben und mit der Technik überhaupt nicht gefremdelt haben, sondern ich glaube eher mit dem gefremdelt haben, zu sagen, was kann ich mir da überhaupt angucken? Aber auch da sei eingedenk gesagt, ne, wir haben jetzt 2025, wir haben angefangen, die App zu entwickeln 2010 und wir reden jetzt so über die Jahre von 2013, 2014, 2015. Also auch da, glaube ich, gibt es nochmal ein anderes Nutzersetting, auch bei Jugendlichen, was Tablet-Apps und so weiter betrifft, als würden wir uns das heute angucken. Heute ist das im Prinzip ein, ich will nicht sagen Alleinläufer, ein bisschen Erklärung braucht die App schon, also alleine, weil sie auch einfach nicht spielerisch aufgebaut ist, weil sie nicht total intuitiv aufgebaut ist, weil wir natürlich auch viel darüber gesprochen haben, von welchen wissenschaftlichen Standards möge sie genügen, was wollen wir da darstellen. Wir haben auch viel darüber überlegt, soll es jemanden als kleinen Guide geben, der uns irgendwie durch diese Gelände-App da führt oder nicht, und haben uns dann immer wieder oder dagegen entschieden. Und dementsprechend ist schon sehr viel Aktivität auch der Nutzer oder der Nutzerin notwendig, um tatsächlich zu sagen, ah, ich suche mir jetzt auch Punkte aus oder ich traue mich auch da drauf zu klicken und dann mal zu gucken, was passiert. Ne? Also das ist wenig was mit, wie soll ich denn sagen, mit drauf gucken und weiterwischen, weil es halt auch einfach dann erstmal da steht. Und dann habe ich halt auch einfach auf meinem Tablet eine Zeichnung oder eine Person abgebildet, über die halt dann was steht oder über die von sich selbst etwas erzählt. Und ich finde, das ist schon ein anderes Nutzerverhalten des Digitalen, als wenn ich jetzt irgendwie sage, ja genau, und sonst habe ich mein Handy in der Hand, weil ich TikTok nutze oder Instagram oder.
Und was ich nicht mag, wische ich halt weg. Oder ich,
Genau.
ne, die Inhalte werden ja durch
Genau.
KI oder durch
Genau.
Algorithmen eh
Genau.
kuratiert,
Genau.
wie sie in mein Nutzungsverhalten passen,
Genau.
ne?
Ne? Und genau, diese Kuratierung haben wir zwar bei uns im Tool auch, aber eben von einem ganz anderen Ausgangspunkt aus.
Ja. Ja, und gleichzeitig, so wie du das beschreibst, entsteht für mich so ein schlüssiges Gesamtbild, weil ich ja im Juli letztes Jahr durch eure Dauerausstellung gegangen bin und ja auch da ganz viele Kanäle angesprochen werden. Ich kann lesen, ich kann hören, ich kann Filmsequenzen, Bilder mir anschauen, ich kann mir Dinge anschauen, Gegenstände und so. Also das heißt, da kann ich auch selber aktiv werden und steuern, was blende ich ein, aber was blende ich auch aus, wo gehe ich dran vorbei, was ist mir zu heftig oder welcher Kanal spricht mich am ehesten an. Und die App scheint ja dann eben ähnlich zu funktionieren, dass ich ganz aktiv auch gucken kann, ja, was, ich sag das mal so, tue ich mir jetzt an oder mute ich mir zu und wo ziehe ich aber auch eine Grenze, weil mir das zu schwer vorkommt oder ich Sorgen habe, was das mit mir auslöst.
Und ich glaube, ein Beispiel, weil wir vorhin so eingestiegen sind von, es gibt hier keinen guten Handyempfang und mobile Daten erst recht nicht. Es ist halt auch nicht das eigene Gerät, mit dem ich arbeite. Und auch da nicht, dass mir Tablets unbekannt sind in der Nutzung, aber auch das, glaube ich, macht mit jemandem was. Wenn ich so ein Like, also wenn ich ein Gerät in der Hand habe, wo genau nur das darauf läuft und ich dann gucken soll, ne, wie orientiert mich das oder wie orientiert mich das nicht. Und das war damals auch eine, im Prinzip eine Entscheidung, die wir aus Mangel an hier Netzverfügbarkeit so gemacht haben. Wir haben lange und viel diskutiert, mit wem könnten wir eigentlich sprechen, dass wir hier eine Verfügbarkeit haben, dass diese App auch offline funktioniert, dass sie vorher downloadbar ist oder dass sie auch hier downloadbar ist. Und es ist sie eben nicht. Also auch da wissen wir ja heute um Nutzerkonstellationen, auch aus Fragen von Inklusivität heraus, was macht es eigentlich, wenn ich mit meinen eigenen digitalen Endgeräten arbeiten kann, wo ich vertraut damit bin, ne? Wo ich weiß, wie das funktioniert und. Und ich glaube, auch das schafft im Endeffekt mit der Frage noch, ob das gewollt oder ungewollt oder was die Vor- und die Nachteile sind, auch erstmal eine Barriere oder eine Distanz zu dem, was ich mir denn da scheinbar angucke. Ne? Ich lasse mich in dem Moment darauf ein, wenn einfach im Prinzip hier auch so viel anderes an Authentizität des Ortes auf mich ein, also auf mich ein, wie sagt man denn,
Einwirkt.
einwirkt, genau, danke. Ja, und ich finde, das ist auch noch mal ein Unterschied. Als wenn ich jetzt sagen würde, ich gucke mir die App an, die der WDR da mal vor vielen Jahren gemacht hat, wo es darum ging, wo in so einer Szenerie von brennenden Häusern irgendwie Zeitzeugen interviewt wurden, wie es, ich weiß nicht mehr, um welche brennende Stadt es ging, ne? Oder um welche Kriegsereignisse oder. Und die gucke ich mir halt auf meinem kleinen Endgerät drauf an. Das ist halt noch mal was anderes, als wenn ich tatsächlich auf dem historischen Lagerareal stehe und ich mir Dinge angucke, die da tatsächlich 80 Jahre vorher mal um mich drumherum passiert sind.
Ja, beim letzten Gespräch hast du erzählt, dass ihr auch plant, die Dauerausstellung nochmal neu zu machen, weil die 2007, 2008 irgendwann fertig war. Das ist ja nun mittlerweile auch 18 Jahre her. Ja, als ich hier war im letzten Sommer, hatte ich so den Eindruck, das Konzept ist aber wirklich gut, weil es mich auf ganz vielen Ebenen anspricht und ich auch vieles schon zum Beispiel auch ein Stück weit digitalisiert oder verfügbar fand, wie zum Beispiel wirklich so Interviewausschnitte mir anhören zu können und. Welche Rolle spielt denn das Thema Digitalisierung bei Überlegungen, wenn eben die Dauerausstellung erneuert werden soll, weil ja heutzutage viel mehr möglich ist, als es damals war, ne? Also, worauf können wir uns da sozusagen freuen, einlassen oder mit was spielt ihr vielleicht auch im Kopf, wie man Sachen lösen kann oder darstellen kann?
Ja. Also wir fangen gerade an, mit Gedanken zu spielen. Wir hoffen tatsächlich, dass wir jetzt Ende des Jahres anfangen können mit dem Aus oder mit dem Projekt, eine neue Dauerausstellung zu entwickeln. Und ich hoffe, wir behalten den Weg bei, tatsächlich Digitalität bei all dem zu nutzen, wo sie hilfreich ist und wo sie ein Angebot ist für BesucherInnen und einen Mehrwert darstellt. Also wir folgen gerade sehr den Prinzipien, dass es eine Ausstellung im Design für alle sein soll, also dass sie ganz vielfältig Interessen und auch Bildungsniveaus und Zugänge von BesucherInnen ansprechen soll. Und uns geht es ja vor allen Dingen darum, gar nicht Kritik an der jetzigen Dauerausstellung zu üben, dass die inhaltlich nicht mehr auf dem aktuellen Stand der Dinge ist. Also da gibt es sicherlich einige Sachen, die auch den aktuellen Forschungen anzupassen sind, aber das ist gar nicht unser hauptsächlicher Grund, uns über eine neue Dauerausstellung Gedanken zu machen, sondern tatsächlich, dass wir stark davon ausgehen, dass Lesegewohnheiten sich verändert haben. Das sehen wir auch, wenn wir heute Gruppen in der Ausstellung besuchen. Ne, also die Ausstellung ist halt, wenn ich sie betrete, sehr, sehr textlastig. Und wir wollen einfach gucken, wo und wie wir diese Texte und dieses Wissen zugänglich machen können, in verschiedenen Ebenen. Also, dass ich tatsächlich sage, welche Kontextinformationen brauchen Menschen, die heute in Ausstellungen gehen, halt einfach auch nochmal andere als vor, wenn sie fertig sein wird, ist die jetzige Ausstellung 20 Jahre alt. Was wissen eigentlich Personen, die hierher kommen, überhaupt noch über den Nationalsozialismus? Also brauche ich irgendwo eine Kontextgeschichte, die diese ganzen 12 Jahre erstmal rahmt? Brauche ich Konstellationen, die viel stärker die Global- und Verflechtungsgeschichte darstellen? Also sprich es als weltweites, ne, also Nationalsozialismus als weltweites Verflechtungsthema aufmacht. Und da kann ich eigentlich nur mit digitalen Medien arbeiten. Und das werden einerseits sicherlich auch weiterhin Ausschnitte aus lebensgeschichtlichen Interviews sein. Das wird aber auf der anderen Seite auch viel stärker barrierefreie Zugänge sein, wo wir arbeiten wollen, wo es aber auch darum geht, tatsächlich zu sagen, vielleicht brauchen wir den Platz heute technisch gar nicht mehr, um die Ausstellung auch in 5 Sprachen zu übersetzen, sondern es gibt die Technik zu sagen, ja, ich kann leicht mit meinem eigenen Endgerät oder mit auch einer Verfügbarkeit sagen, und ich kann mir den Ausstellungstext auch auf Japanisch anzeigen lassen oder auf Hebräisch oder auf Spanisch oder. Und ich kann im Prinzip den Raum als solches nochmal ganz anders verstehen und mit Unterstützung von Digitalität, um zu sagen, wie kriegen wir auch die komplexe Geschichte des Ortes dennoch erzählt, aber eben nicht mit so einer vermeintlich mit so einem vermeintlichen ersten Eindruck von Überforderung, wenn ich in diese große 1500 Quadratmeter umfassende Ausstellung hineingehe, sondern im Prinzip zugänglicher, vertretbarer und trotzdem so aufgezählt, dass wenn ich Kapazitäten habe und Interessen habe, mich tiefer in die Geschichte hineinzuarbeiten, es dann trotzdem durch Vertiefungsebenen kann. Genau. Und es insgesamt, glaube ich, stärker nochmal die Ausstellung als partizipativ zu verstehen, auch zu sagen, ich denke, ein Teil von Ausstellung sollte auch sein, wo und wie können Besucherinnen ihre Eindrücke, die sie gerade haben oder hatten, wahrnehmen. Und auch sowas sehe ich stärker mit einem digitalen Tool, als dass ich jetzt sage, wir machen eine große Wand, wo jeder Post-its beklebt. Weil ich auch gerade in der Digitalität sehe, dass wir da viel stärker auch nochmal, dass wenn wir das zum Beispiel dann über die Social-Media-Kanäle teilen würden, auch Personen erreichen, die gar nicht selber nach Bergen-Belsen kommen würden. Also auch da ist so eine Frage von, gibt es größere Teile oder gibt es insgesamt die Ausstellung? Die Diskussion ist noch nicht abgeschlossen, wie wir uns dazu verhalten, aber die ich auch über digitale Wege im Internet oder auf Social-Media-Kanälen im Prinzip sichtbar mache und zugänglich mache. Also das ist vielleicht auch, weil du vorhin gefragt hast, wie haben wir uns denn auf den Weg von Digitalität gemacht? Für uns als Gedenkstätte war die Corona-Zeit und tatsächlich, wir konnten den Ort hier über Monate nicht öffnen, tatsächlich der Weg, uns auch Gedanken zu machen von, wie wollen wir eigentlich wahrnehmbar sein, wenn der Ort gerade nicht der Weg ist, wo Menschen hinkommen können. Und da haben wir viel ausprobiert über Führungen durch unsere Ausstellung oder auf dem Außengelände zu verschiedensten Themen, auch in verschiedensten Sprachen und die über die Social-Media-Kanäle gestreut und zu sagen, wir wollen trotzdem präsent sein, wir wollen wahrnehmbar sein mit der Geschichte des Ortes, aber irgendwie auch mit unseren Haltungen und Fragestellungen zur Gegenwart. Und das war tatsächlich eine total spannende Zeit für uns, weil wir Kontakte zu Personen bekommen haben, näher und weiter dran, aber wo immer das Thema war, ist das wunderbar, dass irgendwie ihr im Digitalen jetzt unterwegs seid, weil ich könnte gar nicht die Möglichkeit haben, zu euch selber zu kommen. Und jetzt habe ich aber trotzdem die Möglichkeit, was von euch zu sehen und wahrzunehmen. Und eben mehr als was Historisches zu lesen, wenn ich jetzt sage, guckt doch auf die Chronologie unserer Webseite oder sowas, ne? Das macht halt dann irgendwie doch nochmal anders zu sagen, ja, und da läuft jetzt eine halbe Stunde ein Live-Rundgang im Gelände und ich kann dabei sein, wenn mir Gedenksteine gezeigt werden oder ich kann dabei sein, wenn mir was zum Häftlingsalltag erzählt wird oder.
Ja, es ist total spannend, ne? Weil es dann ja zwar immer noch hier verortet ist, aber gleichzeitig ortsunabhängiger wird, ja.
Genau,
Das ist
genau.
so ein Spiel zwischen diesen beiden Polen, ne? Wie geht man damit um? Und schön fand ich jetzt gerade auch, du hast schon quasi übergeleitet zu dem anderen Themenschwerpunkt, wo ich heute rein wollte, nämlich mit der Aussage oder der Idee, viel mehr Kontext auch noch in die Ausstellung zu packen. Was genau ist eigentlich Nationalsozialismus? Was ist vielleicht auch in anderen Ländern passiert? Oder also, ne, weil, und da sind wir bei unserem letzten Gespräch auch so an der Oberfläche geblieben, einfach aus Mangel an Zeit auch. Was Oder wie muss eigentlich Gedenkstättenarbeit aussehen in einer, da verwende ich jetzt einen Begriff von dem Soziologen Aladin Elmar Falani, in einer super diversen Gesellschaft. Ja, und vor allen Dingen, wenn ihr eben auch viele Schulklassen, Jugendgruppen auch ansprecht, die ja in der Regel wesentlich heterogener sind, auch was Herkünfte angeht, als jetzt vielleicht Gruppen von älteren Menschen. Ja, und wenn eben viele Menschen da sind, die ganz unterschiedliche Kontexte haben, ganz unterschiedliche Religionen, wo vielleicht auch zu Hause noch mal ganz andere Geschichten erzählt werden, also Kulturgeschichten, geschichtliche Daten oder wichtige Ereignisse in der Historie, die dann eben vielleicht nicht deutsch sind und einen ganz anderen Kontext haben oder wo auch Konfliktlinien zwischen Bevölkerungsgruppen da sind, die in Deutschland eher nicht so auf der Tagesordnung stehen, sage ich jetzt mal, ja, dann macht es ja auch was damit, also wie ihr mit solchen Gruppen auch arbeiten könnt oder wie ihr das Thema da auch aufschließen könnt. Wie erlebt ihr das aktuell? Fangen wir einfach mal mit der Frage an, wenn eben die Gruppen immer heterogener werden und wenn eben wirklich Personen hier sind mit unterschiedlichsten kulturellen Hintergründen.
Ich glaube, das, was sich im Moment noch stärker zuspitzt, ist, dass wir wahrnehmen, dass die Gruppen heterogen sind. Als ich Anfang der 2000er mit historisch-politischer Bildungsarbeit angefangen habe, würde ich sagen, waren die Gruppen ja auch schon sehr heterogen. Wir haben es nur so nicht wahrgenommen. Oder wir haben, ich glaube, auch an verschiedensten Stellen, weil auch die generationelle Nähe zur Erlebnisgeneration noch näher war, ich glaube, viele Perspektiven einfach, die auch schon damals in Gruppen waren, einfach ausgeblendet. Und ich glaube, das ist von dem her ja ein guter Entwicklungsschritt, tatsächlich das Bewusstsein heute zu haben, zu sagen, was brauche ich denn, egal auch aus wie viel wie wenig oder mit wie viel Heterogenität eine Gruppe beseelt ist, weil irgendwie alle sind unterschiedlich darin, alle haben unterschiedliche Bezugspunkte und ich würde auch damals sagen, hatten unterschiedliche Nähe oder Ferne, sich mit der Thematik auch familienbiografisch auseinanderzusetzen. Und für uns heute wichtig ist, oder ich finde es für mich wichtig, auch in der Bildungspraxis zu sagen, ich docke einfach erstmal an bei den Personen, die da vor mir sitzen. Also das ist noch gar nicht dem historischen Fakt anheimgestellt, sondern tatsächlich erstmal zu sagen, nehme ich wahr, mit welchen Fragestellungen oder Interessen Leute hierher kommen, auch mit welchen Bildern im Kopf sie zur Thematik Nationalsozialismus und Konzentrationslagern hierher kommen. Und darüber kriege ich ja schon mit, ne? Also welche Perspektiven sind da im Raum? Und dann macht sich eben auch viel schneller diese Situation auf, zu sagen, komme ich selber aus einer Familie, die gerade Gewalterfahrung in den letzten, oder ich selber vielleicht sogar auch Gewalterfahrung und Fluchterfahrung in den letzten Jahren mitgemacht habe, wie näher dran ist das im Prinzip? Und wo und wie kriegen wir es als Thema auch so hin, es eben auch die Geschichte Bergen-Belsens als ein Beispiel einerseits überhaupt im nationalsozialistischen Lagersystem zu erzählen. Also dafür ist es ja ein Beispiel mit seinen historischen Spezifika eben hier am Ort. Aber ich glaube, auch das hilft nur, wenn ich auch in die Diversität dieses Konzentrationslager oder dieses Lagersystems, muss man konkreterweise ja sagen, auch nur raus, um zu sagen, ja, und in welchem Kontext hat dieses Lagersystem überhaupt existiert? Und dann bin ich im Prinzip mindestens in der Geschichte Europas, wenn nicht eben auch global unterwegs. Und auch die Geschichte 12 Jahre nationalsozialistische Diktatur haben in einer, also mit einer Vorgeschichte und mit einer Nachgeschichte stattgefunden. Und auch da tun wir uns ja gar keinen Gefallen zu sagen, ja, wir erzählen diese 12 Jahre jetzt isoliert. Na, und dann bin ich eben auch bei Fragestellungen von Kolonialismus davor und auch von Migrations- und Fluchtgeschichte danach. Also das viel stärker zu verzahnen, glaube ich, brauchen wir hier einerseits in unserer Ausstellung eine Darstellung zu sagen, also in welchem konkreten zeitlichen Kontext ist eigentlich Nationalsozialismus möglich geworden? Na, also das finde ich ist ein Thema und eben dann nicht nur die deutsche Geschichte auch der Weimarer Republik zu erzählen, sondern auch das schon größer zu fassen. Und die Nachgeschichte im Prinzip auch größer zu fassen. Das zeigt sich ja an diversen Konstellationen. Also das zeigt sich an der Diversität der Häftlingsgesellschaft. Aus wie vielen verschiedenen Ländern kamen die? In wie viele verschiedene Länder sind sie danach aber auch gegangen, die die überlebt haben? Was ist in den Ländern passiert, aus denen sie kamen? Was ist in den Ländern passiert, in denen sie gehen? Da bin ich zum Beispiel bei antisemitischen Pogromen, die davor schon in Polen stattgefunden haben und die auch nach 45 in Polen stattgefunden haben. Nur als Beispiel jetzt. Und Polen als Beispiel eines Landes, was ja auch noch Nachbarland von Deutschland ist. Ne? Das kann ich aber auch größer machen. Ich bin in der Zeit der Nachkriegsgeschichte, wenn ich gucke, wohin sind Überlebende zum Beispiel nach Südamerika gegangen? Wo sind aber auch viele Täter hingegangen? Nämlich auch nach Südamerika. Also auch da habe ich ja Fragestellungen von, wo haben Einflüsse des Nationalsozialismus entweder in der Zeit des Nationalsozialismus oder auch danach in andere Länder hineingewirkt? Also da habe ich im Prinzip, wenn ich mich oder wenn ich mir nur beispielsweise diese Fragen angucke, habe ich das als Globalgeschichte. Und umso mehr, finde ich, kann ich dann auch gucken zu sagen, ah, wir haben ja auch schon mit Multiplikatoren in Gruppen aus Südamerika gearbeitet, zu sagen, was ist eigentlich Thema in euren Ländern, wenn ihr hört Nationalsozialismus? Und dann hat man auf einmal Geschichten von Klaus Barbie, der nach Südamerika geflüchtet ist. Oder wir haben die Diskussion zur Colonia Dignidad, die im Prinzip in Südamerika aktiv wurde. Und wo herausstellen sich denn im Prinzip diejenigen, die diese Kolonie da betreiben? So, also da sind auch ganz viele Fragen von Täterschaft der Menschen, die im NS auch Parteiträger waren und Funktionsträger waren. Also da habe ich das im Prinzip als globale Geschichte auf dem Tableau und gleichzeitig, also als eine Ebene und gleichzeitig aber eben auch aus der Frage von, inwieweit ist ohne die Singularität des Nationalsozialismus oder der Verbrechen des Holocaust in Frage zu stellen, wo habe ich aber genau das auch als Funktions- und Wirkungsweise von Ausgrenzung, Verfolgung, Vernichtung als Beispiel, wo auch andere Personen, die eben in ihrer Familie oder selbst Flucht- und Migrationsgeschichte haben, auch anknüpfen können. Na, und das finde ich, liegt so auf der Hand, wie es auf der Hand liegt. Also ich finde, der Schluss ist gar nicht, oder die Brücke ist gar nicht groß, oder der Weg, den man da gehen muss, ist gar nicht groß. Ich glaube, das, was es braucht an den Orten, ist nochmal stärker. Genau auch das, wo sich Forschung schon mit auseinandergesetzt hat und was lange klar ist, im Prinzip auch in die Breite zu tragen. Ja, also klassisches Beispiel, und das meine ich jetzt gar nicht zuschreiben zu sagen, aber weg von dieser Wahrnehmung von, oh, ich habe da wohl türkischstämmige Schülerinnen in meiner Gruppe heute, dann mache ich mal was zu türkischen Häftlingen. Ja, das kann ich machen, aber ich glaube, das ist vom Grundsatz her ein falscher Schluss zu sagen, irgendwie, ich gehe von so einer Nationalitätengeschichte aus und deswegen erzähle ich vermeintlich türkischstämmigen Schülerinnen was zu türkischstämmigen Häftlingen, sondern es ist ein Beispiel für und das Beispiel kann ich benutzen, egal wie heterogen oder nicht heterogen vermeintlich meine Gruppe ist, die ich vor mir habe. Wichtig ist es nur, dass ich es als Thema setze und dass ich rauskomme aus einer Erzählung, die irgendwie, weiß ich nicht, vermeintlich Einseitigkeiten hat. Ja, und ich glaube, grundsätzlich denke ich aber, dass die Themen schon angelegt sind in der Geschichte des Ortes. Sie müssen nur an manchen Stellen, glaube ich, zugänglicher gemacht werden oder vielleicht manchmal auch ein bisschen plakativer.
Ja. Und wenn du sagst, euch fällt es sozusagen jetzt mehr auf oder ist auch bewusster, dass die Gruppen heterogener sind, wie reagiert ihr da mit eurem Bildungsangebot drauf, damit es eben nicht so plakativ ist?
Ich glaube, es ist eher die Art und Weise, wie wir mit den Jugendlichen oder mit den Teilnehmenden arbeiten. Also es ist gar nicht so, dass wir sagen, wir machen jetzt extra Formate. Also ja, wir machen Angebote oder als der Krieg gegen die Ukraine losgegangen ist und viele Geflüchtete aus der Ukraine nach Deutschland gekommen sind, waren auch bei uns viele Anfragen von, könntet ihr uns den Ort zeigen? Und natürlich gehen wir mit einem größeren Grad an Sensibilität oder an Offenheit oder auch viel mehr an Fragen, auch ob der Historie ukrainischer Häftlinge in Bergen-Belsen mit einer Gruppe um, die sagt, ja, wir kommen alle aus der Ukraine, wir haben gerade selber diese Kriegs- und Fluchterfahrungen hinter uns und wir machen das Thema jetzt. Ne? Also, aber das ist auch da eine Frage von, wie gehe ich mit den Menschen um, denen ich da begegne. Das ist deswegen ja nicht ein anderes Format, wo wir sagen, keine Ahnung, einer Gruppe, die aus der Ukraine kommt, die verträgt nur 30 Minuten Programm, derweil wir eine Gruppe aus Niedersachsen, einem kleinen Ort in irgendwie aber 90 Minuten zumuten. Das verändert unser Angebot nicht, sondern es geht vielmehr darum, anzuknüpfen von, mit welcher Perspektive bist du als Mensch eigentlich heute hier? und geht es dir gut? Und das, was ich vorhin schon mal sagte, mit welchen Bildern im Kopf kommst du heute hierher? Und wenn du hier im Ort unterwegs bist, was hast du, was macht das mit dir? Welche Fragen kommen in den Kopf? Und es ist vielmehr ein Stück weit, ich will gar nicht sagen, wegrücken oder Mut haben oder es ist, wenn ich es professionell ausdrücken würde, vielleicht sagen, im Programm so viel Raum und Platz lassen, dass mehr Begegnung möglich ist, dass mehr Austausch möglich ist, dass auch die Teilnehmenden untereinander sprechen können. Und wenn die zum Beispiel aus einer Schulklasse kommen, tatsächlich auch das erste Mal ja so Räume haben, über zum Beispiel sowas oftmals zu sprechen oder das Auslöser sein kann, über sowas zu sprechen. Und dann würde ich immer eher sagen, ja, die Angebote passen sich dahingehend an, dass ich sage, ich als derjenige oder diejenige, die gerade mit der Gruppe unterwegs bin, lässt dann halt eher noch mal was weg, historisch zu vermitteln und eher noch mal drei Daten weniger, um den Raum zu haben, ins Gespräch miteinander zu kommen. Und ich glaube, das ist mehr das, was es auch zukünftig braucht. So diese Frage nachgehen von, was geht mich die Geschichte eigentlich selber an, die werde ich weniger beantworten, indem ich mit mehr historischen Fakten komme, als dass ich mehr darüber spreche, was mich denn die Geschichte selber angeht. Und diese Zugänge können ganz unterschiedlich sein. Und ich glaube, die diversen Antworten, die wir dann hören, wenn wir sie denn hören wollen und auch zulassen, dass sie geäußert werden, ich glaube, die helfen uns im Miteinander auch weiter, weil die Verständnis darüber herstellen. Und dann kann es natürlich auch haarig werden, wenn ich irgendwie sage, ich habe aus einem islamischen oder aus einem islamisch geprägten Land Äußerungen da, die halt antisemitisch sind. Ne? Also dann bringt es im Zweifelsfall oder auch Gott sei Dank kann man sagen, ja andere Themen an die Oberfläche zu sagen, ja, und wie arbeiten wir eigentlich zu antisemitischen Vorfällen? Oder was umgibt uns eigentlich? Oder wo kommt genau diese Reiberei her? Wo kommt der Antisemitismus her, den wir gerade seit dem 7. Oktober so wahnsinnig viel mehr auch hören? Aber das sind ja genau Möglichkeiten zu sagen, ja, wir öffnen Bildungsräume, um Anknüpfungspunkte auch für weitere Programme zu haben. Und die müssen überhaupt nicht bei uns hier stattfinden, die können bei uns stattfinden oder wir vermitteln dann auch gerne, mit wem die weiter stattfinden können. Aber im Idealfall haben wir Begleitpersonen, die genau auch das wahrnehmen und hören und sagen, ach ja, gut, dass wir den Raum hatten. Oder andersrum, oftmals Anlässe ja auch sind zu sagen, wir haben gerade so antisemitische Vorfälle bei uns, können Sie mal. Und eine Gedenkstätte ist ja als solches keine moralische Waschmaschine, wo man mit historischem Wissen dagegen arbeiten kann, dass hinterher alles Demokraten rauskommen oder hier Leute mit dem Heiligenschein hinterher im Bus sitzen. Ne? Also schön wäre es, aber das wissen wir ja alles, dass es nicht so ist. Und so verstehen wir unseren Auftrag auch nicht, aber wir verstehen unseren Auftrag schon, deutlich mit Empathie unseren Besucherinnen und Besuchern gegenüberzustehen und ihnen Raum zu öffnen, zu sagen, im Idealfall gibt es einen guten Austausch und es gibt auch natürlich einen Wissenserwerb, aber doch eigentlich auch immer mit der Frage von, und was geht mich die Geschichte heute an und wo bin ich heute und werde ich auch zukünftig aktiv? Und wo haben wir eben Themen, die, wie ich jetzt beispielhaft gerade sagte, entweder ne, Fragen von Antisemitismus sich widmen oder Antiziganismus, also all die Stereotypen und Klischees und Bilder und Vorurteile und menschenfeindliche Umgänge, die wir eben auch in Gesellschaft heute so wahrnehmen. Ne? Also im Idealfall kann die Gedenkstätte aus historischem Wissen heraus ein Puzzlestück sein, zu sagen, ja, und jetzt setze ich mich weiter damit auseinander, weil ich aber auch verstanden habe, dass Antisemitismus nicht erst seit dem 7. Oktober existiert, sondern es gerade gewisse Faktoren gibt, die es stärker sein lassen und werden lassen. Und da sind wir, glaube ich, als Gesellschaft alle gefordert, uns auch stärker mit auseinanderzusetzen. Und gleichzeitig aber hilft es auch zu wissen, was sind im Prinzip Strategien, zum Beispiel im Antisemitismus, weswegen die ihre Wirkung wieder so entfalten. Und da sehe ich eben auch, dass ein Großteil von rassistischen, antisemitischen Ideologien, die im NS gewirkt haben, im Prinzip auch ihre Kontinuitätslinien bis heute zeigen.
Ja, den Ansatz, dann auch Gruppen wirklich miteinander in den Austausch zu bringen und auch in Verbindung zu bringen und auch einen Raum zu schaffen, wo wirklich gesprochen werden kann. Also da bin ich voll bei dir, weil ich glaube, solche Räume gibt es viel zu wenig. Darf denn in diesen Räumen alles gesagt werden oder gibt es eurerseits auch Grenzen, beziehungsweise was machen eure pädagogischen Mitarbeitenden oder wie schult ihr die, dass die sich da auch kommunikativ gut durchbewegen können, ne? Weil es geht ja wirklich von Nichtwissen und unbedarft Fragen bis hin zu, Ich glaube das nicht, dass das überhaupt gegeben hat, bis hin zu menschenverachtenden Aussagen und, und. Also die Spannbreite, wie sich diese Themen kommunikativ zeigen, sind ja unheimlich groß. Und es ist ja dann oft, also wenn man dem Ganzen keinen Raum geben will, sagt man halt, ich will da jetzt nicht drüber sprechen, aber dann ist es halt trotzdem da. Wenn ihr dem aber einen Raum öffnet, wie geht ihr damit um und wo sind auch Grenzen?
Ein sehr herausforderndes Thema aktuell, weil auch tatsächlich das, was oftmals in Bildungskontexten geäußert wird, einerseits mit einer größeren Häufigkeit geäußert wird und andererseits auch mit viel Unsicherheit dann aufgenommen wird. Also einerseits der Begleitperson, die es irritiert und gleichzeitig die aber ja aus ihrem Alltag sowas auch kennen. Und andererseits natürlich auch meine Kolleginnen und Kollegen sehr gefordert sind, genau dann einen Umgang damit zu finden. Und ich glaube, eins hast du eben schon angedeutet, allein in diesem großen Spektrum, was es ist, von ist es Unwissenheit, ist es gerade eine unglücklich formulierte Frage, ist es gerade bis hin zu, weiß ich nicht, mein Vater hat mir gesagt, ich soll das mal hier nachfragen. So eine Aufträge, ne, wo man irgendwie weiß, okay, da würde ich jetzt mal doch nachhaken von, was ist das eigentlich für eine Familienkonstellation und wie schon verfestigte Weltbilder. Aber ich glaube, das ist der erste Moment, dem tatsächlich mal einen Moment nachzugehen und zu sagen, aus welcher Motivation heraus kam gerade eigentlich diese Frage, um dem nachzugehen? Und eben das nicht stehen lassen und nicht drüber hinweggehen, ne? Und das muss ja auch nicht in dem Moment sein, sondern einfach in dem, wenn ich sage, wir unsere kleinsten Formate dauern hier 3,5 Stunden und das passiert in der ersten Stunde, kann ich ja auch wissentlich, was mein Programm noch zeitigt, irgendwie sagen, ja, und ich gehe da in einer Stunde drauf ein, weil ich da genau in dem Punkt bin zu sagen, und jetzt thematisieren wir das nochmal. Also es nicht stehen lassen, finde ich, den ersten Punkt, einen Weg zu finden. Ich finde auch immer authentisch bleiben als Mensch, um zu sagen, das hat mich gerade irritiert oder ich bin da anderer Meinung. Und das Spektrum reicht natürlich auch dahin, bis es in die Gruppe als Thema zurückzugeben und zu sagen, wie seht ihr das denn jetzt hier? Und wir haben auch schon Situationen erlebt, wo wir einzelne Teilnehmende aus Veranstaltungen ausgeschlossen haben, weil sie im Prinzip das oder weil sie dem Prinzip Störung so sehr gefolgt sind und halt wirklich gesagt haben, ihnen ging es nicht darum, eine Frage zu stellen, wo sie sonst bisher keinen Raum hatten, sondern ihnen geht es darum, tatsächlich so weit zu gehen, dass sie geschichtsrevisionistisch unterwegs sind und dann nur stören wollten. Ne? Also das Spektrum zeigt sich und gleichzeitig machen wir immer stark, gerade unsere Bildungsveranstaltungen also auch als Raum zu verstehen, wo erstmal alles gesagt werden kann. Das meint aber nicht eben auch deutlich zu machen, wo ist historischen Fehlschluss in dem, was da behauptet wird und wie es behauptet wird. Und auch dazustehen als mit einer klaren Haltung, die die Gedenkstätte vertritt, zu sagen, das so aber nicht. Und die auch jeder einzelne meiner Kolleginnen vertreten muss. Und in anderen Situationen auch, gerade wenn wir sichtbar Zeichen sehen. Wir hatten vor ungefähr 3 Wochen einen Schüler, der gerade in einer Freiphasenarbeit in einer Ausstellung unterwegs war und sich dann hingestellt hat und den Hitlergruß gezeigt hat. 16 Jahre alt. Ne? So. Und da zögern wir auch nicht, dann Anzeige zu erstatten. Weil das auch in diesem Setting einfach was ist, wo wir sagen, das ist ein verfassungsfeindliches Symbol. So wie sich das uns zeigt, war das bewusst auch eine Aktion. Und ne, also, und da will ich nicht mit darauf hinaus zu sagen, der braucht dann die größtmögliche Strafe, die man dafür auch geben kann, sondern aber deutlich als Gedenkstätte auch eine Grenze zu setzen, zu sagen, ich kann nicht in einer Ausstellung stehen, den Hitlergruß zeigen und hinterher denken, habe ich ja mal so gemacht. Ja, und das, was ich dann, also die Reaktion der begleitenden Lehrkraft war sehr vorbildlich, will ich in dem Zusammenhang fast mal sagen, irgendwie auch deutlich zu machen, was ist da und was passiert da gerade und wie wollen wir da jetzt selber mit umgehen, auch ob auch dieser, das ist jetzt nicht wirklich passiert, was Sie mir da erzählen, Frau Unger. Ich sage doch ja und ich möchte Sie jetzt bitten, mitzukommen und ich werde hier jetzt auch die Polizei rufen. So. Und dann hinterher aber auch erleben zu müssen, wie die Eltern damit umgehen, die ihn abgeholt haben. Und das alles runterzuspielen und zu sagen, ja, ich kann das total verstehen, dass das ein Schockmoment ist, dass ich als Elternteil auch nicht in der Situation bin, einen Anruf zu bekommen, zu sagen, holen Sie bitte Ihr Kind ab, der hat hier in der Gedenkstätte gerade den Hitlergruß. Ich kann verstehen, was da alles auch an sozialer Erwünschtheit und Nicht-Erwünschtheit hinterher passiert. Und trotzdem seitens der Gedenkstätte zu sagen, da ist eine Grenze ganz deutlich überschritten worden. Und so ist das auch mit Hakenkreuzschmierereien im Gästebuch oder mit sonstigen Aktivitäten, die wir hier in Social Media wahrnehmen oder. Ne, zu sagen, ja, wir wissen, das verläuft oftmals im Sande, gerade aus Social Media Aktivitäten. Da sind oftmals diejenigen, die das initiiert haben, nicht aufzufinden. Und das wird dann ein Teil einer Statistik werden. Aber eben auch da aufzuzeigen von, es verändert sich was. was in Gedenkstätten thematisiert wird und mit welchen Situationen wir hier konfrontiert sind und werden. Ne? Und gleichzeitig zurückkommt auf deine Frage zu sagen, ja, einen Bildungsraum auch weit gefasst für uns hier als Bildungsraum zu lassen, ohne aber zu dem Punkt zu kommen, keine Grenzen zu setzen und die als Mensch zu setzen und die aber auch als Vermittelnder des Ortes zu setzen mit historischer Klarheit und Faktenwissen.
Hm. Ja. Ja, und ich glaube, das ist gerade in der heutigen Zeit auch umso wichtiger, ne? Weil ja auch in den sozialen Medien und auch weltweit ja immer mehr auch verschwimmt dessen, was man sagen darf oder was dann auch gesagt wird, was genutzt wird. Also da denke ich nur an Musk mit seinem Hitlergruß beispielsweise. Ne? Also da verschiebt sich vieles und auch dieses Gefühl von, was ist angemessen, was ist unangemessen, verschiebt sich da natürlich auch. Ne? Jetzt sind wir ja in einer Zeit und wir haben einen sehr heftig polarisierenden Wahlkampf auch erlebt in den letzten Monaten, wo einfach ganz viel sich gefühlt wiederholt von dem, was zu dem Beginn des Nationalsozialismus war, was auch unheimlich viel Angst schürt, was natürlich auch Zivilgesellschaft mobilisiert und wo gleichzeitig trotzdem das Gefühl bleibt, oh, schaffen wir das überhaupt, uns da dagegen zu stemmen? So, und mit den Themen, die ihr hier beackert und für die ihr steht und für die ihr Räume schafft, seid ihr natürlich auch nochmal in einer besonders herausgehobenen Position. Was macht ihr als Gedenkstätte, um auch eure Mitarbeitenden zu schützen, zu stärken, ja, um da nicht wirklich zu angreifbar oder auch zu sein oder eben auch einfach zu viel Kraft zu lassen? So.
Also man merkt schon, dass es deutlich mehr Verunsicherung im Team gibt. Also das kann man einfach nicht ignorieren oder wir tun nichts Gutes daran, wenn wir es täten. Das sieht man einerseits sowohl im Team der Mitarbeitenden, die hier Bildungsveranstaltungen durchführen, aber auch zum Beispiel bei unseren Kollegen, die an der Information sitzen, weil halt tatsächlich auch einfach mehr passiert. Und das, was wir gelernt haben in den letzten Jahren, ist tatsächlich auch entsprechend darüber zu kommen. Also nicht nur es als Bericht zu verstehen und zu sagen, ich gebe mal zu den Akten, dieses oder jenes ist passiert, sondern auch tatsächlich viel stärker nachzufragen, was macht es mit dir, wie geht's dir damit, auch dran zu bleiben. Das ist vielleicht so auf der einen Seite. Wir viel stärker auch nochmal sprechen von, als wie offenen Ort können wir uns hier verstehen oder nicht, oder als wie offener Ort sehen wir uns auch nicht mehr, eben weil wir unsere Kolleginnen und Kollegen schützen wollen und müssen. Das ist so ein Punkt. Wir sind viel zum Beispiel mit dem Staatsschutz und der Polizei im Gespräch, aber auch mit der mobilen Beratung gegen Rechts oder andere Opferverbände zu sagen, wie sieht eigentlich ein gutes Sicherheitskonzept auf, also baulich für Veranstaltungskonzepte, aber auch in Bildungskonstellationen. Das ist viel mehr Thema als früher. Früher hatten wir das irgendwie, weiß ich nicht, wenn eine Großveranstaltung anstand, ne, dann kam die Polizei ins Haus und haben gesagt irgendwie, okay, die Situation ist so und so, wer ist der höchste Repräsentant, wer hat den Schutzstatus, wie hoch, und dann lief das im Prinzip so ab. Und heute sind doch die Ebenen deutlich komplexer zu sagen, ja, es geht nicht nur um den Sicherheitsstatus der höchst repräsentativen Person oder die hierher kommt, sondern es geht vielmehr auch darum zu sagen, wie kann ich auch andere Gäste schützen. Es geht in Veranstaltungen viel mehr darum zu sagen, was lassen wir uns gefallen oder wo und wie wappnen wir uns auch in der Vorbereitung einer Veranstaltung schon, wenn wir die Moderation vorbereiten, zu sagen, wo ist eine Grenze für uns bei diesem Thema? Also, dass es da viel mehr Austausch schon im Vorfeld gibt. Aber auch mit so Dingen, dass wir viel stärker auch in die Öffentlichkeit gehen oder mit Veranstaltungsausschreibungen, mit einem Disclaimer und einem Ausschluss, den wir von vornherein formulieren, zu sagen, ne, wenn diese oder jenen Konstellationen passieren in der Veranstaltung, dann machen wir von unserem Hausrecht Gebrauch und bitten auch Personen vor die Tür oder die Veranstaltung zu verlassen. Und wir machen das auch in beide Richtungen. Also nicht nur, dass wir mit diesem Disclaimer potenzielle StörerInnen abhalten wollen, sondern wir machen das auch in dem Bewusstsein, dass wir andere Personen, die sich für Veranstaltungen anmelden, auch das Gefühl geben wollen, dass sie hier sicher sein können und dass uns das bewusst ist, in welchem Setting wir unterwegs sind. Und das überträgt sich im Prinzip auch auf Kolleginnen und Kollegen. Also wo und wie gehen wir zum Beispiel nicht mehr an Veranstaltungen größerer Couleur alleine und moderieren, sondern wo gucken wir, dass wir Tandems herstellen, dass auch immer jemand da ist, der noch reagieren kann? Wo sind wir viel stärker in Anmeldungen von Veranstaltungen? Alleine, um auch so mit so Kleinigkeiten deutlich zu machen von, wir wollen auch nachvollziehbar halten, wer zu uns kommt oder wir sind uns der Situation bewusst. Wir wissen auch, dass wir dadurch keine großen Anschläge oder was auch immer für geplante Aktivitäten verhindern würden als solches. Aber ich finde es als auch mit aller psychischen Anstrengung, die mit diesem Thema einhergeht, es als alltägliches Thema zu machen, eben auch wichtig, es besprechbar zu machen und es ausdrückbar zu machen und tatsächlich auch in Übungen zu gehen, zu sagen, wir gucken uns mal die Infrastruktur unseres Gebäudes hier an und weiß eigentlich noch jeder irgendwie, keine Ahnung, nicht nur wie der Brandmelder funktioniert, sondern wie auch der Notrufknopf funktioniert, ne? Und weiß eigentlich jeder, wo der ist und weiß jeder, wo der Feuerlöscher ist und weiß eben auch jeder, was er eigentlich tun sollte, wenn es irgendwie Vorfälle, egal jetzt welcher Couleur gibt. Und haben wir dafür Szenarien, um zu sagen, und so verhalten wir uns dazu auch. Ja, also wissen wir schneller, wie unsere technische Anlage des Telefons funktioniert, um den fünften Mal, wenn eine Telefonnummer anruft und irgendwie meiner Kollegin an der Information irgendwelche Sachen ins Ohr brüllt, zu sagen, jetzt ist aber mal gut, jetzt sperren wir die und müssen nicht aushalten, jetzt auch noch einen zehnten Anruf von der Person zu ertragen. Sperren wir E-Mails, leiten die aber trotzdem auch an die Polizei weiter, wenn was ist. Oder. Also das ist einerseits aus der Situation heraus, wo sie es ganz normal anbietet, dass man halt so handelt, weil irgendwie das auch viele strafrechtlich relevante Geschichten da sind. Und sagen wir auf der anderen Seite aber auch, wir sind weg von, ach, es passiert halt mal, ne, sondern es tatsächlich stärker wahrzunehmen als, ja, das scheint die veränderte Situation zu sein und wir tun nicht gut daran zu ignorieren. Das merke ich an mir ja selber auch. Was machen diese ganzen Unsicherheiten um uns drumherum, um hinterher trotzdem gut unsere Arbeit machen zu können? Und auch das hat ein Stück weit damit zu tun, von wo und wie diskutieren wir unseren Auftrag als Stiftung und als Gedenkstätte auch noch mal neu. Also welche veränderten oder welche Fragestellung wollen wir hier stärker am Ort mitverhandeln oder auch nicht? Beziehen wir uns mehr, viel mehr aufs Historische und ziehen uns dann im Prinzip daraus zurück, was irgendwie eher so gegenwärtige Fragen betrifft? Oder machen wir jetzt erst recht Programme, wo es gegen Stammtischparolen gibt und wo es um Umgang mit Antisemitismus in meiner Schulklasse geht oder? Und wir entscheiden uns eher fürs Letztere, auch in der Hoffnung, tatsächlich in der Gesellschaft ein Stück weit was bewirken zu können. Ja, aber eben auch mit Blick auf Kolleginnen Belastungen auch aufzunehmen. Also auch im Zweifelsfall mit unserer Supervisorin in so eine Themen stärker einzusteigen und.
Ja, und es ist so eine wichtige Arbeit, die ihr hier macht, eben auch wirklich diese Räume zu öffnen, um da in den Austausch zu kommen. Und dafür danke ich dir tatsächlich und danke auch deinem Team. Und auch allen anderen Mitarbeitenden in Gedenkstätten in ganz Deutschland. Also du stehst ja stellvertretend sozusagen auch für einen ganzen Bereich. Und meine klassische Abschlussfrage habe ich dir ja letztes Mal schon gestellt. Aber ich würde gerne heute zum Abschluss von dir wissen, also bei all dem, was die Arbeit gerade auch schwerer macht als vielleicht noch vor 15 Jahren, was begeistert dich nach wie vor daran?
Also im Moment sehe ich das gerade mit einer ganz großen Vorfreude auf den 80. Jahrestag der Befreiungsfeierlichkeiten hier. Wir werden das große Glück haben, wahrscheinlich in der Dimension letztmalig mehr als 70 Überlebende hier am Ort zu haben, mehr als 400 Angehörige. Und ich freue mich einfach wahnsinnig auf diese Begegnungen und auch auf die Zusammenarbeit mit dem gesamten Team der Stiftung und der Gedenkstätte tatsächlich zu sagen, einerseits, wir werden diese Veranstaltung wuppen, auf die Begegnungen, die sich auch noch mal neu mit dem Team dadurch finden. Und ich glaube letztendlich auch nach wie vor immer noch das Vertrauen zu haben, dass auch viele positive Dinge passieren in all dem, was wir gerade so problematisiert haben. Aber es ja auch viele Situationen gibt, wo Kolleginnen nach Bildungsveranstaltungen erzählen, das war heute eine tolle Gruppe und das hat total Spaß gemacht und die sind so aktiv oder keine Ahnung, wenn ich Anfragen einer Schule sehe, wo sich die Schülerinnen selber auf den Weg machen, zu sagen, könnt ihr uns nicht begleiten, wir würden hier gerne einen Prozess anstreben, weil das ist gerade irgendwie komisch, was wir hier miteinander so gestalten. Ja, und das sind so Sachen, wo ich denke, doch, das sind immer so wieder wie so Lichtpunkte, ne? So Momente, wo ich denke, ja, da freut es mich, wieder herzukommen Und manchmal eben das, was dann eben auch dazugehört an harten Diskussionen oder an Krisengesprächen oder einfach zu sagen, ja, das hat heute auch stattgefunden, aber das andere eben auch.
Ja.
Das Positive, das Bereichernde, das nach vorne Schauende, das Gestalten Wollende. Ja, also das ist, da ist nach wie vor auch ganz viel da. Genau.
Ja, vielen Dank, liebe Katrin, dass ich dich noch mal so ganz ausführlich befragen durfte. Es war mir eine Freude, vor allen Dingen wirklich jetzt persönlich mit dir im Raum und auch auf diesem Gelände zu sein. Das ist schon echt noch mal anders als digital. Und ich danke dir sehr auch für deine Offenheit. Also das, ich hoffe einfach, dass viele Menschen das hören und da für sich auch noch mal was mitnehmen und auch aktiv werden. Danke dir.
Danke dir, Sabine.
Nach unserem Gespräch hat mich Katrin Unger mit einem Tablet ausgestattet. Und ich konnte die in dieser Folge besprochene App direkt ausprobieren. Es macht schon einen großen Unterschied, wenn man zumindest digital sehen kann, wo welche Gebäude standen und welche Erinnerungen damit auch verknüpft sind. Und es ist so wichtig, diese Erinnerungen an immer wieder neue Menschen, an jüngere Generationen weiterzugeben. Das Grauen von damals ist eine Warnung, die heutzutage lauter denn je erklingen muss. Und wieder gab es spannende weibliche Einblicke in den Bildungsbereich. Du willst mehr? Weitere Folgen findest du auf www.bildungsfrauen.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Dort kannst du auch gerne ein Like dalassen. Du willst nichts verpassen? Dann folge mir auf Instagram oder LinkedIn. Und ich freue mich auch, wenn du mir einen digitalen Kaffee spendierst für diese Folge. Die Links findest du in den Shownotes.